Guten Morgen, lieber Markus.
Guten Schön, Morgen, Jan.
Klappt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Gut, mein Name ist Markus Schäfer. Ich bin hauptberuflich Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Basel. Ich bin seit 2019 Mitglied vom UNO-Ausschuss über das Recht von Leuten mit Behinderung. In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich mich wissenschaftlich seit langer Zeit, also seit dem Studium, schwergewichtig mit Grund- und Menschenrecht auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren zunehmend mit dem Grund- und Menschenrecht von Leuten mit Behinderungen.
In der Vorbereitung habe ich mich so gefragt, wie ist denn der Markus zum Thema Behinderung gekommen? Also vor diesen 20 Jahren?
Ja, also typischerweise ist es ja so, dass die meisten, die in diesem Bereich etwas machen, einen persönlichen Bezug haben. Entweder, weil sie selber betroffen sind, weil sie nahe Verwandte haben, die betroffen sind. Das war bei mir so kein motivierender Faktor gewesen.
Auch spannend.
Wie gesagt, ich habe mich seit langer Zeit mit Grund- und Menschenrecht auseinandergesetzt. Und dann irgendwann überlegt man sich, wo kann man wirklich eine Auswirkung haben. Wo kann man etwas bewirken? Und dann muss man sich überlegen, wo bestehen die grössten Defizite? Wo sind die schwerwiegendsten Verletzungen? Und da haben wir in der Schweiz ein paar Bereiche. Migrationsfragen sind sicher eine, aber im Migrationsbereich haben wir sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und dann haben wir natürlich die Leute mit Behinderungen, die in der Schweiz im Bereich des Rechts an den Unis noch sehr, sehr wenig läuft, wo es nötig ist, etwas zu machen.
Wo noch ein Brachland war vor 20 Jahren, oder?
Ja. Dazu kommt, ich habe schon seit Mitte 90er Jahren arbeite sehr eng mit der Caroline Hess-Klein zusammen. Und sie bei Inclusion und ich an der Uni, da sind wir ein gutes Team.
Ein gutes Tandem. Vor 20 Jahren, wo du in die Thematik hineingekommen bist, wo ist das Thema Behinderung in der Schweiz gestanden?
Gut, vor 20 Jahren, so plus minus, ist das Behindertengleichstellungsgesetz gekommen.
Ja.
Die Volksabstimmung über die Volksinitiative ist negativ ausgegangen, dafür als indirekter Gegenvorschlag das Gesetz. Das war auch die Situation, die mit der neuen Verfassung, die im Januar 2000 in Kraft treten ist, das erste Mal überhaupt in der Schweiz ein Diskriminierungsverbot wegen der Behinderung ins geltende Recht hineingekommen ist. Das heisst, da hat die Behinderung erst angefangen, Es hat erst angefangen, dass man Behinderung als menschenrechtliche, als grundrechtliche Problematik wahrnimmt und nicht einfach als IV-Aspekt.
Also als Kostenpunkt, oder fast ein bisschen?
Die Tatsache, dass man sagt, es hat als menschenrechtliches Problem Anerkennung gefunden, heisst, man hat sich gefragt, wie die Leute konkret betroffen sind und wann man muss machen, damit die Leute mit Behinderung sich gleich in der Gesellschaft können einbringen, teilnehmen, gleich das Privatleben haben wie andere Leute auch. Welche Rechte, dass man da zu dem Zweck gewährleisten muss.
Mit dem BG und allem hat es eine rechtliche Grundlage gegeben, aber die nachher wirklich in den Alltag einzusetzen, ist ja momentan immer noch schwierig. Mit der UNO BRK 2005 14 ist, finde ich, so ein richtiger Push auch in der Community gekommen. Wie siehst du den Weg auch von BG bis jetzt zu der Ratifizierung von der UNO-BRK?
Gut, das BHG zum dortmaligen Zeitpunkt war natürlich ein grosser Schritt für sich. Obwohl natürlich der BHG längstens nicht alle Bereiche abdeckt hat und bis heute nicht abdeckt. Auch wenn man die Spezialgesetzgebung dazu nimmt. Aber es war einmal der erste solche Erlass auf Bundesebene überhaupt in der Schweiz. Jetzt hat sich gezeigt, in diesen 20 Jahren, wo es jetzt bald in Kraft ist, dass die Umsetzung sehr schwierig ist, dass es mühsam ist, wie die Umsetzung geht. Und dass man dort einfach noch einen Zacken muss zulegen. Und zeigt sich auch jetzt, dass man das BHG muss revidieren muss, dass man gewisse Bereiche, die bisher auf die Seite gelassen worden sind, muss reinnehmen. Der Bund ist jetzt an Vorbereitungsarbeiten für die BHG-Revision.
Warum ist es so schwierig aus deiner Sicht, Markus?
Weil, so wie ich es wahrnehme, ein grosser Teil von der Bevölkerung, inklusive der institutionalisierten Politik, halt immer noch Leute mit Behinderung nicht als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Gesellschaft anschauen, sondern wir schauen es primär als Problem von der Effizienz an. Ja. Und dann ist immer die erste Frage, ja, was kostet das? Immer. Auch dort, wo es Massnahmen in Frage stehen würden, die nicht mehr kosten, a priori.
Ja.
Und da denke ich, ist die gesellschaftliche Sicht auf die Leute mit Behinderung als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft noch zu wenig ausgebildet.
Ja, das merke ich, wenn ich in der Gesellschaft, wenn mich jemand auf der Straße nach der zweiten, dritten Frage fragt, was ich habe, dann weiss ich schon, dass es immer noch als Krankheit und defizitär angeschaut wird. Und dann sage ich manchmal so suffisant, ich habe nichts. Was sie denn haben? Mhm. Und dann merke ich dann oft, erstens mal bringt das auch nichts in den gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich einen Arzt frage, habe ich schon eine Diagnose. Aber im Alltag lebe ich mit meiner Behinderung. Und wenn man es ganz spitz findet, und sagt, ist das meine Lebensrealität? Ich sehe mich mit meiner Behinderung als normal. Das fängt dann ja erst in der Wechselwirkung an. Aber das würde dann wieder den Diskurs wie auch wieder zu spezifisch. Ich sage einfach, wenn du mich fragst nach der zweiten, dritten Frage, dann finde ich es schon auch speziell, weil ich frage dann nicht, wie es ist als Frau so und so. Und dann denke ich, da müssen wir ankommen, dass Behinderung einfach eine Lebensvielfalt ist.
Ja, das, oder das ist auch die Konvention, geht davon aus, dass eine Beeinträchtigung ein Aspekt von der menschlichen Vielfalt ist. Und ein Aspekt wie viele andere Aspekte von menschlicher Vielfalt auch. Und dass eine solche Beeinträchtigung darum nicht zu einer Behinderung führen darf.
Und dann 2014 du noch BRK ratifiziert. Willst du da nur ganz kurz den Zuhörerinnen du noch BRK ganz kurz erklären?
Gut, da ist die UNO Behindertenrechtskonvention ist einer von den grossen Menschenrechtsverträgen von der UNO, wo umfassend sehr detailliert die Rechte von Leuten mit Behinderung, Menschenrechte von Leuten mit Behinderung aufführt, festlegt, festschreibt. Die Konvention ist mittlerweile von 187 Ländern ratifiziert worden. Das heisst, fast alle auf der Welt haben sie ratifiziert. Und wir haben einen Ausschuss dazu. Also die Konvention schafft einen Ausschuss von 18 Leuten aus der ganzen Welt, der darüber wachen muss, dass sie in den Mitgliedstaaten gut umgesetzt wird.
Wo du 2019 reingekommen bist, was hast jetzt du vor allem jetzt auch in deiner Zeit über das Thema Behinderung gelernt oder erfahren, was du vorher gar nicht so gewusst hast?
Ich denke, was ich sicher mal erfahren habe, ist, dass man in anderen Ländern anders mit Behinderung umgeht.
Okay.
Weil wir haben ja in jeder Session so 8-9 Staaten, die Delegationen vor Ort haben, und dann führen wir 6-stündige Dialoge mit denen. Und da zeigen sich gewaltige Unterschiede. Und es gibt, ich würde sagen, die Schweizer Delegation und der gedankliche Ansatz von der Schweizer Delegation ist sehr ähnlich gewesen, beispielsweise wie der von Japan oder der von Singapur. Auf der anderen Seite hat man Länder, Neuseeland, die ganz anders mit diesen Fragen umgehen. Und da ist interessant zu sehen, wie unterschiedliche Länder unterschiedlich damit umgehen.
Wenn ich mir unter dem Aspekt von der Inklusion anschaue, welche Länder, würdest du sagen, sind so der Maßstab, wenn man so will, wo man sagt, dort ist gelebte Inklusion oder wo die Schweiz nicht, ich sage nicht, eine Scheibe könnte abschneiden, aber einfach in die Richtung könnte tendieren.
Also, und warum? Ein Land, wo nicht Schwierigkeiten hat mit der Umsetzung der Konvention, habe ich bisher noch nicht
getroffen. Okay.
Das Land gibt es nicht.
Okay.
Die Schwierigkeiten sind unterschiedlicher Art. Und man ist unterschiedlicher weit in der Denkart gegenüber Leuten mit Behinderung. Ich denke, das ist das, was ich mit Neuseeland angesprochen habe. Aber auch kleine, ganz kleine Staaten, arme Staaten, Vanuatu, kommt mir in Erinnerung. Auch diese Delegation hat ganz anders geredet.
Also und, ist und denkt. Auch das Thema Behinderung momentan, wenn man so die Staaten anschaut, eine Haltungsfrage auch ein bisschen?
Es ist zu einem gewissen Teil eine Frage, wie die Gesellschaft insgesamt den Leuten mit der Behinderung begegnet, wie dass sie Leute mit Behinderung wahrnehmen.
Eben, du hast gerade die Interviews gegeben, etwa 6-Stunden-Dialog. Wie sehen denn die Dialoge aus? Gibt es denn da zuerst einen Bericht und dann geht man in den Bericht rein? Oder wie sieht
das aus? Das sind recht lange Verfahren. Ja. Da fängt typischerweise A mit dem Staatenbericht. Also der Staat muss Bericht erstatten darüber, was er gemacht hat, um die Konvention umzusetzen, wo das er steht. Jetzt, die Berichte sind naturgemäß natürlich eher ein bisschen rosig.
Ja.
Kein Staat schreibt von sich selber, dass er eigentlich nicht viel gemacht hat. Dann, darum hat man auf der anderen Seite alternative Berichte von Behindertenorganisationen. Man hat Berichte von nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Man hat, die unabhängig sind von der Regierung und vom Parlament. Wir haben Berichte von UNO-Organisationen, beispielsweise das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge einen Bericht schreibt, wie das Land mit Flüchtlingen, die eine Behinderung haben, umgeht. Wir haben verschiedene weitere Berichte. Und gestützt auf das Material tun wir in einem ersten Umlauf eine Liste von offenen Fragen erstellen, die wir ans Land schicken.
Okay, schicken.
Und das Land hat dann ein halbes Jahr Zeit, um die Fragen schriftlich zu beantworten. Und dann wird der Dialog angesetzt. Dann tut man unklare Sachen mit der Länderdelegation in Genf besprechen. Schauen, was sind dort die Erklärungen vom Land, Sachen, wo man denkt, ja, ist das wirklich so? Da tut man kritisch nachfragen. Und gestützt auf den Dialog und die Vorarbeit tut man dann abschliessende Bemerkungen verfassen mit Empfehlungen ans Land.
Die Schweiz ist ja letztes Jahr hat müssen zum Rapport. Wenn jetzt du das so also anschaust, die Schweiz, wo stehen wir und wo tut sich die Schweiz schwierig und wo sind wir vielleicht im Verhältnis gut bis zu ausbaufähig? Einfach so kurz ein paar Punkte.
Zuerst einmal bei dem Verfahren mit Bezug auf die Schweiz natürlich im Ausstand gesehen.
Ja.
Kein Mitglied darf Aktivitäten im Ausschuss mitmachen, wo das eigene Land betroffen ist. Jetzt, und so war es auch bei der Schweiz gewesen. Aber ich habe natürlich die Sachen verfolgt, ich habe die Berichte gelesen, ich habe den Dialog auf UNO-Fernsehen angeschaut. Ich denke, wo wir doch vergleichsweise recht weit sind, ist der öffentliche Verkehr. Obwohl wir die rechtliche Bestimmungen vom Behindertengleichstellungsgesetz zum öffentlichen Verkehr mit Bezug auf die Frist wenn das Zeug muss angepasst sein, bei weitem nicht werden einhalten. Also das wäre 31. Dezember von diesem Jahr.
Ja, das wird schwierig.
Das ist unmöglich, das wissen alle Beteiligten. Wir sind aber international doch recht weit. Ich denke auch darum, weil wir einfach im öffentlichen Verkehr insgesamt international gesehen einen sehr guten öffentlichen Verkehr haben. Ich denke, wo bei uns noch recht wenig Bewusstsein besteht, ist im Umgang mit Leuten mit intellektuellen Behinderungen und mit Leuten mit psychosozialen Behinderungen. Da sind wir noch nicht sehr weit. Da ist noch wenig im öffentlichen Bewusstsein angekommen. In der Psychiatrie, in verschiedenen Kantonen, aber wird es durchaus mittlerweile ernst genommen und auch Konvention wird ernst genommen.
Was ich auch oft sehe, ich bin ja selber auch in einem Revisionsprozess drin im Kanton Zug oder das Thema Behinderung wird an den Kanton übergeben. Also der Bund sagt, das ist Kantonssache. Und da merke ich schon, dass Kantone so wie einen Aufwind haben, um Sachen zu machen. Und auch gewisse Kantone da schon recht vorwärts gemacht haben. Aber ich habe immer auch ein bisschen Angst, dass dann ein Flickenteppich daraus wird. Also es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, ja, du im Kanton Zug, ihr seid klein, ihr seid finanzstark, vielleicht habt ihr auch eine gute Regierungsrätin oder so. Da geht einiges, aber im Kanton, wo die Wege weit sind und so, ist die Angst von einem Flickerteppich von mir, siehst du die oder wie siehst du?
Also man kann überspitzt ein bisschen sagen, es ist gerade die Idee vom Föderalismus, dass man einen Flickerteppich hat.
Das kann man also, nicht.
Und zwar aus der Überlegung, in jedem Kanton ist das politische Umfeld ein anderes. Ja. In jedem Kanton sind Kräfteverhältnisse andere und dem soll man Rechnung tragen. Da ist die positive Variante. Natürlich die negative Variante ist, dass man dann in dieser Kleinräumigkeit, wo der Föderalismus bei uns hat, nach jeder Grenze wieder andere Regeln hat. Also in der Region, wo ich wohne, da ist ein paar Kilometer weg ist Solothurn, ein paar andere Kilometer weg ist Basel-Stadt und nochmal ein paar Kilometer weg ist Aargau. Dann kommt auch vielleicht die 10 Kilometer ist Frankreich und dann auch noch Deutschland.
Ja.
Also da ist durchaus eine gewisse Gefahr. Ich denke, wir können jetzt den Föderalismus nicht ändern in dem Zusammenhang, sondern wir machen das Beste daraus. Mit meinen Leuten sind wir dran, in verschiedenen Kantonen solche Gesetzgebungsprojekte voranzutreiben. Und da hat in diesen Kantonen gibt es natürlich dann zwangsläufig eine gewisse Ähnlichkeit.
Nein, und das, du bist auch beratend für Kantone manchmal tätig. Ich glaube schon, es ist ein Aufwind da, dass das Commitment, wenn man so will, da ist, etwas zu machen. Also das ist sicher da.
Also wir haben ja vor ein paar Monaten hat der Kanton Basel-Land ein Behindertenrechtegesetz mit zahlreichen spezialgesetzlichen Änderungen verabschiedet. Und die Verabschiedung im Landrat ist einstimmig, ohne Enthaltung passiert. Das heisst, es zeigt sich schon, dass Anliegen von Leuten mit Behinderung politisch nicht einfach links oder rechts sind, sondern dass alle können dahinter stehen, wenn man den Prozess genügend sorgfältig macht. Analoges Ergebnis im Wallis, wo man auch so eine Gesetzesänderung gemacht hat, auch einstimmig angenommen.
Ja, bei uns auch. Also in der Revision.
Ja. Und Basel-Stadt hat es eine Enthaltung gegeben. Und so ist es. Also ich denke, es gibt schon eine gewisse gegenwärtig ein erheblich grösseres Bewusstsein in den Kantonen, dass man da Fürsche machen muss. Und wie immer natürlich ist, man macht einmal so viel, wie der politische Prozess eben mag tragen. Und im Bewusstsein, man ist am Schluss nicht dort, wo man eigentlich am Schluss sitzt.
Nein, sondern es wäre vielleicht wieder wie ein paar Meilen weiter gut. Aber das ist vielleicht auch unser System, dass wir halt eher ein bisschen langsamer sind. Aber wenn es dann auf gutem Fundament steht, steht es dann auf gutem Fundament. Was ich dann oft auch sehe bei den Kantonen, und das mal finde ich gut, das Thema Wohnen wird angeschaut, das Individuum wird angeschaut. Was aber sehr schwierig angeschaut wird, ist das Thema Arbeit. Also da ist, da finde ich das Thema Arbeiten, wo ja sehr wichtig wäre, wird von den Kantonen wie nicht, also es wird thematisiert, aber es wird keine Massnahmen betroffen. Und das finde ich dann schon sehr, ja, schwierig auch, wie man da den Hebel könnte finden. Ich weiss jetzt, dass sie den neuen Behindertengesetz 23 bis 26 drinnen ist, aber auch mit Vorsicht. Wie siehst du das Thema Schaffen?
Also, Schaffen ist ein absolut zentral, um gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzunehmen. Das heisst, die Inklusion von Leuten mit Behinderung in der Arbeitswelt ist in jeder Hinsicht dringlich und nötig.
Vor allem auch mit dem Fachkräftemangel, den wir jetzt haben.
Aus welcher Sicht, dass wir es auch anschauen, das ist dringlich. Jetzt, Kantone haben einen beschränkten Hebel. Was können machen, ist im öffentlichen Personalrecht Regeln machen. Dass nicht jemand, der eine Arbeitsstelle hat, dann Beeinträchtigung bekommt, nachher gekündigt wird.
Ja.
Das hat der Kanton in der Hand. In den privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen haben wir heute zwar die Situation, dass die IV verschiedene Anpassungsmaßnahmen wird zahlen,
ja,
aber dass keinerlei im privaten Arbeitsverhältnis keinerlei Schutzbestimmungen spezifisch für die Leute mit Behinderungen gibt. Der Bundesrat hat beschlossen, in der angelaufenen Revision des BHG das Thema aufzugreifen. Ich bin sehr gespannt, wie das da rauskommt, übers herbringt, die grossen Sorgen von den Arbeitgeberverbänden können so aufzunehmen, dass am Schluss trotzdem eine gute Lösung rauskommt.
Weil ich sehe da schon auch einen Punkt, weil das sehe ich gerade an meiner Arbeit per se. Wenn ich früher mit dem Zug am Bahnhof Zug wollte und der Lift ist defekt für meine Mietheim, und ich wollte den Zug an See und habe es dann auch gesagt, der Lift ist defekt, ich wollte an See haben, ist aus der Gesellschaft immer ein bisschen so das Echo, ja, die Lift könnte kaputt gehen, dann gehst du halt zu Kama See, oder? Kommst du an einem anderen Tag und so. Aber wenn ich jetzt das Gleiche sage und sage, ich habe das Zug ein Meeting, wo ich für meine Arbeit irgendwie sogar muss Geld erwirtschaften und das so sagen in der Gesellschaft, tönt es anders, wenn du arbeiten und das nicht geht, dann ist das gemein und da muss man etwas machen. Also ich denke, man kann es auf einer philosophischen Ebene anschauen, warum das Me-Time nicht gleich gewertet wird wie das Produktive. Aber ich glaube, durch die Produktivität, wo Menschen mit Behinderung fähig sind, ist gleich ein Hebel da, dass man Gesellschaft auf Barrierefreiheit wie aufmerksam machen, dass das wie die Rahmenbedingungen sind, dass wir produktiv sein können. Aber
Arbeit ist ein Bereich, ein sehr wichtiger, aber einer. Ja. Du hast angesprochen, Wohnen. Ist viele Leute wohnen zu Hause.
Ja.
Man hört dann häufig, ja, aber wenn man die Leute fragen, dann wollen sie heim wohnen. Dann muss man sich kritisch zurückfragen, was wären denn die Alternativen?
Oder müssen wir die auch? Also ist die Information so an Leute angekommen, dass sie auch wissen, dass es andere Alternativen gibt, als nur das Heim?
Ja, und das ist eine von den wichtigen Empfehlungen, die der Ausschuss im Länderprüfverfahren von der Schweiz gegenüber abgegeben hat, Förschi zu machen mit dem Aufbau von Dienstleistungen, die es die Leute ermöglichen, eben selber in einer, zu wohnen, selber zu wählen, mit wem das wohnt, wo das wohnt. Und da ist man sich vielleicht häufig ein bisschen wenig bewusst, wie elementar das es ist. Wir nehmen es als selbstverständlich, dass man selber kann sagen kann, mit wem das man zu morgen isst.
Ja.
Dass man selber kann bestimmen in einem gewissen Rahmen, wo ich wohne. Dass ich kann vielleicht dort wohnen, wo meine Freunde und Freundinnen ja. sind. Da braucht es auch noch erhebliche Veränderungen.
Ja, und da kommt dann halt eigentlich der Reflex, wenn man dann sagt, ja, die Institution und das institutionelle Setting ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß oder man müsste das vielleicht auch aufbrechen. Ich bin nicht mehr so, ich bin selber aus dem institutionellen Setting, wo ich rausgekommen bin, habe ich die Sibel abschaffen, weil ich bin noch wild und jung und habe das mega doof gefunden. Jetzt sage ich einfach, die Institutionen per se könnten sich weiterentwickeln als dienstleistende Organisationen, weil eben Wohnraum ist begrenzt in der Schweiz oder sehr teuer. Da würde ich vielleicht eine Entwicklung sehen, dass vielleicht Institutionen den Wohnraum zur Verfügung stellen oder vielleicht auch mal einen Sozialpädagogen für irgendetwas, so für eine gewisse Zeit, so, dass man aber nicht mehr das Gesamtpaket müssen nehmen müsste. Aber wenn dann da einfach manchmal auch von gewissen Verweigerungen kommt, denke ich, man muss sich doch weiterentwickeln können. Und da denke ich, wird in den nächsten paar Jahren eine spannende Debatte daraus geben. Auch wie jetzt halt die Politik aufs Thema Behinderung auch lässt und uns auch zulässt. Da wird es extrem spannend in den kommenden Jahren.
Ja, oder der Ansatz von der Konvention an Institutionen ist, die Idee von der Selbstbestimmung. Ja. Selber können bestimmen, wo ich wohne, mit wem ich wohne. Und darum tut sich eine Institution nicht definieren durch Bachstein und Türen und greifbare Sachen, sondern sie definiert sich durch die Selbstbestimmung, die sie ermöglicht. Und das ist der Ansatz, den man konsequent verfolgen muss, dass der Einzel und die Einzelperson selber kann bestimmen kann, den Ort, wo ich wohne. Selber kann bestimmen, wie ich wohnen möchte. Dass es auch am Einzelnen ermöglicht wird, halt in der Gesellschaft zu wohnen, wie die anderen Leute auch, und nicht irgendwie in einem abgesonderten Gebiet, in einem abgesonderten Teil von einem Quartier, dass man selbstverständlich ein Teil von der Gesellschaft ist, wie die anderen Leute auch.
Wenn ich zu deiner zweiten Amtszeit vor einem Jahr angefangen anschaust, wie sieht jetzt die kommende Zeit aus, jetzt im UNO-Ausschuss für dich, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen?
Also, wir haben zuerst einmal unser Kerngeschäft, wo wir treffen uns zu zwei Sessionen jedes Jahr. Die nächste Session fängt Mitte August an. Wir werden 4 Wochen in Genf sein. Die Session darauf wird im März sein, wieder so plus minus 4 Wochen. Da führen wir die Länderprüfverfahren durch. Wir haben auch Individualbeschwerden. Also aus 100 Ländern kann man gegen ein letztinstanzliches Gerichtsurteil bei uns Beschwerden erheben. Und dann tun wir wie ein Gericht urteilen. Ich tue die Fälle zusammen mit dem Sekretariat alle vorbereiten. Da ist so das Kerngeschäft in der Session. Dann gibt es natürlich viele Sachen zwischen den Sessionen. Also ich gehe jetzt im September einmal auf Georgien, um dort einen Workshop machen für Menschenrechtsinstitutionen und Verwaltungsleute. Dann gehe ich auf Wien an einen Kongress und dann haben wir eine 3-tägige Weiterbildungsveranstaltung in Seoul in Korea. Also es gibt relativ viele Sachen, die noch daneben kommen, wo man versucht, das Know-how in die einzelnen Gesellschaften hineinzutragen.
Also ich sehe, die wird es nicht langweilig in der kommenden Zeit.
Es wird überhaupt nicht langweilig und für mich rein persönlich sehr schön daran ist, ist wie viel, dass man dabei, wie viel dass ich dabei lerne. Ich bin im Juli in Tadschikistan gsi. Ich wäre nie eine Woche, ich wäre sonst natürlich nie auf die Idee gekommen, auf Tadschikistan zu gehen. Ich bin einmal in Kasachstan und in Usbekistan gsi. Also ich habe ich war schon ein paar Mal in Zentralasien, ein Gebiet, wo man typischerweise nicht hingeht, und da mal kennenzulernen, mit den Leuten zu reden, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Regierung und so weiter. Das ist sehr interessant.
Und auch einen grossen Horizont über.
Man sieht auch, wie andere Leute damit umgehen. Und was mir auffällt, ist, dass im Vergleich zu vielen solchen Ländern Behindertenorganisationen in der Schweiz relativ behäbig sind.
Also ist da irgendwie Ideen, warum das so ist? Ich habe oft ein bisschen so das Gefühl, wenn ich so über Zentraleuropa, so, ich nehme da Deutschland und Österreich auch gerne mit drin, ist immer das von dem Demütigen und dem göttliche und dem Fürsorgedings eine Entwicklung sicher, wo immer noch sich reinzieht, wo dann vielleicht in den angelsächsischen Gebiet das Individuum gestärkt rauskommt. Das sind so meine Ideen, aber vielleicht hast du andere Erkenntnisse.
Also ich weiss nicht, ob da einen religiösen Hintergrund hat. Ich denke, was man in der Schweiz sieht, ist, oder wir haben Behindertenpolitik hat ab Ende 50er Jahre ist absolut dominiert durch die Invalidenversicherung. Und alles, was die meisten Sachen, die passiert sind, im 20. Jahrhundert sind Sachen im Umfeld des Invalidenversicherungsgesetzes. Und das heisst auch Behindertenorganisationen sind in dem Umfeld gross geworden. Und wenn man jetzt einen neuen Ansatz, einen menschenrechtlichen Ansatz einführt, ist das für Behindertenorganisationen genauso eine Herausforderung. Ja. Wie für die Verwaltung, wie für das Gericht, wie für das Parlament und wie für die Gesellschaft insgesamt. Ja. Das heisst, da ist nicht ein Vorwurf, wenn ich sage, es ist ein bisschen behäbig, sondern da stehen wir in der Entwicklung. Da war in anderen Ländern anders und entsprechend haben sich andere Arten von Aktivitäten entwickelt.
Welche Aktivität aus welchem Land hätte ich so, so könnte man das Thema Behinderung auch noch anschauen, so in deinen Reisen, verblüfft?
Also es ist weniger, so könnte man es auch anschauen, okay. Sondern es ist eher verblüffig Organisationen, die sehr wenig haben, materielle Mittel, die aber trotzdem sehr aktiv sind. Also das ist das, was ich in Zentralasien wahrnehme. Wo autoritäre Regime haben. Ja. Tadschikistan ist ein recht autoritäres Regime. Kasachstan ziemlich, Usbekistan immer noch. Und die haben trotz sehr wenig finanzielle Mittel, trotz engen Grenzen von dem, was man sagen darf, ohne dass man ins Gefängnis kommt, haben sie hergebracht, ihre Positionen sehr lautstark zu vertreten und damit auch gehört werden.
Also in der Community höre ich oft, dass Skandinavien, das Nullbrus-Ultra ist, so Schweden, es wird immer sehr genannt. Jetzt habe ich dich, der mit den Ländern zu tun, ist das so? Oder siehst du da ein bisschen, dass es schon auch, ich nehme Skandinavien sehr offen war, aber dass es da gleich auch noch Reibungspunkte in dem Thema Behinderung?
Ja, wir haben beispielsweise Schweden vor vielleicht 2-3 Jahren überprüft. Auch die skandinavischen Länder haben Mühe mit dem Umgang mit der Konvention. Also gab beispielsweise Leute mit intellektuellen und psychosozialen Behinderungen, mit Bezug auf Institutionen, mit Psychiatrie. Da ist natürlich auch dort ein Problem. Jetzt interessant ist, Im Individualbeschwerdeverfahren haben wir sehr viele Fälle aus Schweden.
Ah, okay.
Und zwar meistens ähnliche Fälle. Die zwei Drittel sind sehr ähnliche Fälle. Und zwar sind da Fälle, Nachrüffelmann-Fälle, also Fälle, wo Asylbewerber das Gesuch abgelehnt wird. Sie werden beispielsweise zurück in Irak oder auf Afghanistan geschickt. Und das sind Leute mit psychosozialen Behinderungen. Oder zum Teil auch körperlichen. Ja. Wo, wenn sie zurückkämen, ganz besondere Herausforderungen ausgesetzt sind. Ja. Wir haben relativ viele solche Fälle. Das bedeutet, bei den schwedischen Juristinnen und Juristen vom Flüchtlingsrecht kennt man Konvention und wendet sie an.
Ja, spannend manchmal zu sehen, wie so gewisse Entwicklungen gemacht werden aus ganz anderen auch Gründen. Mhm. Und plötzlich wird das als Instrument genommen. Mhm. Ich habe mit meinem Set durch, aber wie jede Gästin und Gast darf auch sie mir noch ein, zwei Fragen stellen. Markus, falls du ein, zwei Fragen hast.
Ja, gern. Wie kommst du darauf, den Podcast zu machen?
Also, ich habe immer schon gerne geredet. Und dann habe ich einmal gedacht, ich habe zuerst Film besprochen und dann habe ich aber gemerkt, so auf Social Media, Filmbesprechungen gehen eigentlich aus Deutschland und allen anderen Ländern viel besser. Da komme ich mit meinem hochdeutsch-schweizerdeutschen Charme jetzt nicht die Klicks überhaupt. Dann das Thema Behinderung im Film oder so mal besprochen und dann gesagt, ich habe selber auch eine Behinderung und habe auf das sehr viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich mein ganzes Konzept verändert und dann habe ich mal ein Jahr lang nur über das Thema Behinderung Leute eingeladen, thematisiert und so. Und dann habe ich dann aber den Nick Hartmann bei mir gehabt, der einen Sohn hat mit Behinderung. Und er hat mir gesagt, ich finde das gut, dass du das Thema Behinderung so thematisierst, aber willst du nicht einfach einmal ein Zeug auftun und einfach Leute einladen, weil ich nehme dich als neugierige Persönlichkeit wahr. Und dann habe ich gedacht, eigentlich hätte er schon recht, weil wenn du das Thema Behinderung in der Schweiz ein Jahr lang thematisierst, kommst du mit der Zeit immer die gleichen Antworten über. Und dann habe ich mir dann entschlossen, dass ich einfach alle Leute einlade, weil ich merke, durch den Dialog, durch das, dass man miteinander am Tisch sitzt und auch die andere Welt anfängt kennenlernen, färbt das ab auf die eigene Welt. Und so, wenn das Thema Behinderung sich anbietet, kann es immer noch thematisch sein, aber es muss nicht mehr. Und so, ich rede halt gerne und lehre immer gerne andere Welten kennen. Und so bin ich dann zu meinem Podcast gekommen. Mhm.
Und dann gerade vielleicht eine Anschlussfrage. Unser öffentlicher Diskurs ist ja heute recht prägt von einer gewissen Bösartigkeit, von einer lauten Auseinandersetzung, vom Zielen auf Personen. Ja. Was hast du für Rückmeldungen zu deinem Podcast?
Also ich habe sehr gute Rückmeldungen, nicht so viel, aber wenn ich mal etwas höre, ist es halt, dass das wirklich ein Gesprächsgespräch ist, dass es auch ums Zuhören geht, dass jeder auch seine Meinung behalten darf und dass gleich die Offenheit da ist, um miteinander nach Lösungen zu suchen. Und ich merke einfach, in einem Dialog wird viel geredet, aber halt, sollte halt auch viel zugelost werden. Und so bin ich, wenn ich Leute einlade und aus ganz anderen Welten fahre ich an, durch das, dass ich mich mit dieser Welt auseinandergesetzt habe, meine Vorurteile, die ich auch habe, weil ich mir etwas begegnet, plötzlich einfach breiter anschauen und bin nicht mehr so verhaftet. Und das schreibe ich schon meiner Arbeit im Podcast zu, weil ich einfach merke, dass meine eigene Wahrheit nur meine Wahrheit ist. Mhm. Aber wenn da jemand vis-à-vis sitzt, der genau gleich wahr ist, aber halt aus einer anderen Optik das anschaut. Und das hilft mir, und das merke ich auch, wenn ich etwas höre, dass das sicher ein Mehrwert für die Gesellschaft ist.
Ja, und es fällt natürlich auch einfacher, den anderen ernst zu nehmen, wenn man ein 1:1 gegenüber hat. Wie ja, wir jetzt hier sitzen, wir haben noch zwei Mikrofone dabei, ja. Aber die Person, der Mensch, Vorsicht zu haben.
Ist dann wahrhaftig, oder? Ja. Wenn nur etwas leise ist oder auf Social Media. Was ich einfach auch merke, wenn man es jetzt wieder auf das Thema Behinderung anschaut, wir sind recht gut in der eigenen Bubble. Und wir haben auch ganz klare Vorstellungen, wie sollte Inklusion sein. Ich sage dann immer so, auch in meiner eigenen Bubble, Inklusion ist schon unser Begriff. Aber wenn wir es anschauen, wir dürfen nicht vergessen, Inklusion betrifft eigentlich ganz viele Leute. Und darum sage ich immer, wenn ich dann aber den Schritt in die Gesellschaft raus mache, durch meinen Fernsehauftritt, habe ich dann schon auch gemerkt, dass wir vielleicht, weil ich bezeichne uns immer, uns Selbstvertreterinnen, Algebra-Stufen. Ja. Aber dass wir vielleicht wieder, wenn wir in gesellschaftliche Diskurs gehen, vielleicht beim kleinen 1x1 und schon nicht mehr nur sensibilisieren. Ich bin nicht mehr auf dem Pfad sich immer nur müssen sensibilisieren, aber man muss sie an der Hand nehmen und halt wirklich erklären aus der eigenen Lebensrealität, was das hat, wenn nur eine genormte Welt auf eine inklusive Gesellschaft trifft, was da für Wechselwirkungen stattfinden.
Ja. Und man kann auch sensibilisieren, indem man gleichzeitig ganz konkret etwas macht. Also nach meiner Erfahrung sind Gesetzgebungsprojekte für Behindertenrechtegesetz für die Kantonsverwaltung, die damit beschäftigt ist, Regierung und Parlament, die besten Sensibilisierungsprogramme. Ja. Weil man sich über längere Zeit intensiv, verbindlich mit dieser Materie auseinandersetzt. Und ich habe es verschiedentlich die Erfahrung gemacht, dass Leute, die am Anfang von einem solchen Prozess relativ skeptisch am Tisch gesessen sind, nachher nicht die gewesen sind, die gezogen haben.
Ja, das habe ich auch gemerkt jetzt in dem Totalrevision. Wir hatten einen Regierungsrat, der hat ganz viel gelernt und auch das Gesetz müssen dürfen vertreten. Und er hat da völlig einen anderen Horizont bekommen. Nein, ich sehe den Punkt, du sagst, Markus, ich schätze dich sehr für deine Arbeit und ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch. Ich weiß nicht, ob alle Gespräche von uns aufgezeichnet werden, aber ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du den Weg da angenommen hast und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein. Danke vielmals.
Danke dir vielmals, Jan, dass du mich eingeladen hast, dass du gescheite Fragen gestellt hast, danke. Und dass wir einen guten Diskurs miteinander haben können und ist sicher nicht der letzte, ja. Da stimme ich mit dir überein.